Heute habe ich mich mit Marc und Robert unterhalten von Point Reef. Was am Anfang sehr theoretisch klingt, ist in einem sehr, sehr spannenden Podcast geendet. Und zwar geht es um 3D-Laserscan-Technik. Da geht es um Bestandsaufnahmen für Architektur-3D-Modelle, um Punktwolken, um fotorealistische 3D-Welten, in denen man Dinge anfassen kann, um Trainingsszenarien zu machen. Und in dem ganzen Gespräch ist das Ganze mit Leben gefüllt worden, als wir die verschiedensten Cases durchgesprochen haben. Da geht es um zum Beispiel Veranstaltungen im Landschaftspark Nord, dass die Kraftzentrale in 3D aufgenommen wurde, dass Veranstalter dort im Vorfeld in einem 3D-Modell die gesamte Veranstaltung bereits im Vorfeld planen kann, wie der Lichteinfall ist, wie die Bühne zu stehen hat. Wir haben über Schulungsszenarien im Bereich der Chemie gesprochen und auch im Bereich Pilotenausbildung. Es ging um Dinge wie unbegehbare Museen am Worringer Platz in Düsseldorf und um Rekonstruktion der Kaiserpfalz. Das ist ein altes Burggebäude, was wieder innerhalb der 3D-Technik so aufgebaut wurde, wie es im Original war. Wir haben über Pompeji gesprochen, die vom Vesuv versunkene Stadt, über Dinge, die die Tourismusbranche im Bereich der 3D-Technik machen kann, haben uns Gedanken gemacht, ob wir bald irgendwann doch in der Matrix leben, über schlaflose Nächte und um Expansionsmöglichkeiten und Appelle, über nationale und internationale Auftraggeber und wie Trainingsszenarien in der Chemiebranche vonstatten gehen. Ich wünsche euch super spannende Unterhaltung bei diesem Podcast. Genießt die ungefähr 50 Minuten mit Marc und mit Robert.
Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstories. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast.
Herzlich willkommen bei Startup Reality. Wir befinden uns gerade in der vierten Folge und wir haben eine Premiere dieses Mal, nämlich wir werden heute dreidimensional und das nicht nur von der Anzahl der Personen, sondern auch in dem thematischen Teil. Und zwar begrüße ich heute in unserem Podcast die Gründer von Point Reef, Marc Flören und Robert Millost. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Vielen Dank.
Point Reef macht dreidimensionale Dinge und VR, Digitalisierung. Helft mir mal auf die Sprünge. Was steckt genau hinter Point Reef? Was ist euer Businessmodell?
Ja, tatsächlich. Also bei uns geht es rund ums Thema 3D-Digitalisierung von Objekten und Umgebungen. Also wir benutzen moderne 3D-Scan-Technik, um quasi alles, was real existiert, ins Digitale zu transformieren. Und da haben wir uns auf verschiedene Bereiche auch spezialisiert. Der erste wäre quasi Bereich Architektur, dass wir wirklich technische Gebäudebestandsaufnahmen machen. Das heißt, wir gehen mit einem 3D-Scanner in Gebäude rein, vermessen die im dreidimensionalen Raum, sind dadurch sehr schnell und bis auf den Millimeter genau und können dadurch dann 3D-Architekturmodelle entwickeln, die auf dem neuesten Building Information Model Standard auch funktionieren. Das ist ein neuer Standard, der jetzt gerade im Architekturbereich relativ neu nach Deutschland kommt. International ist es schon ein bisschen bekannter. Und von daher ist es da relativ praktisch für uns gewesen, da jetzt Fuß zu fassen. Das andere, was wir machen, ist eher im Bereich visuell, im multimedialen Bereich, dass wir Realumgebung fotorealistisch virtuell begehbar machen. Seien es Orte, die real nicht begehbar sind, dass man diese durch die VR-Technik, also virtuelle Realität, begehbar macht oder eben technische Risikozonen mit Mehrwert virtuell machen, dass man quasi Schulungsszenarien in virtuellen Raum macht, die in realen Räumlichkeiten schwer durchzuführen wären.
Da gehen wir mit Sicherheit noch im Detail drauf ein. Danke erstmal für die Einleitung, Robert. Marc, wenn ich jetzt höre als erstes 3D-Bestandsaufnahme, Architektur, als jemand, der nicht im Thema ist, würde ich mir denken, wozu braucht man das? Jedes Gebäude, was doch gebaut wird, ist doch vorher architektonisch geplant und dementsprechend muss es doch da Pläne geben, vielleicht nicht in 3D, aber wieso ist dieser Punkt so wichtig und relevant?
Du musst dir so vorstellen, dass klar, im Neubau ist es kein Thema, aber wenn wir uns hier umschauen, wir sind hier im schönen Ruhrgebiet, es ist hier sehr viel Industriekultur, sehr viele alte Gebäude, die halt vor 50, 60, 70, 80, teilweise 100 Jahren gebaut wurden. Und natürlich ist es teilweise schwierig, dort noch die Pläne zu bekommen, weil die in irgendwelchen Archiven verschollen sind. Den Architekt, der es gebaut hat, den gibt's nicht mehr. Beziehungsweise werden viele Gebäude gerade im Industriekontext umgebaut. Und natürlich wird nicht alles immer dokumentiert. Und dann hat man oft das Problem, dass man halt Gebäude dort stehen hat, wo man aber keine Details drüber hat. Man hat keine Pläne, man hat keine Ausgangslage. Und wenn das dann halt jetzt revitalisiert werden soll, Umbauten sollen geplant werden oder eine Renovierung, und der Architekt, der zuständige Architekt, dann sagt, okay, ich brauche aber eine Ausgangslage von dem Gebäude, ich brauche Pläne. Und dann ist es so, dass keine da sind und dann kommen wir ins Spiel, dass wir sagen, okay, wir schaffen euch eine Grundlage. Wir gehen ins Gebäude rein, scannen das ein, vermessen das und erstellen daraus ein Architekturmodell im dreidimensionalen Bereich. Dann könnten die Architekten oder können die Architekten auch im dreidimensionalen weiterplanen. Oft ist es halt noch nicht so. Wir können aus diesen dreidimensionalen Modellen aber auch 2D-CAD-Pläne generieren. Und somit hat halt der Architekt für diese alten Gebäude einfach eine Ausgangslage, mit der er arbeiten kann. Was halt so teilweise einfach nicht geht und dann halt oft die Frage kommt, was machen wir mit dem Gebäude?
Wie war das denn vor der 3D-Technik? Alte Gebäude gab es ja auch schon vor 10 Jahren. Die wurden dann händisch oder so wahrscheinlich mit einem Handlaser vermessen. Ne? Also irgendwie sowas in der Art. Und klar, an der Stelle gab es dann lediglich die Möglichkeit, zweidimensionale Pläne, ich sage jetzt mal, nachzuempfinden, nachzukonstruieren. Welcher Vorteil bietet denn die 3D-Technik? Also warum ist es wichtig, einen Plan in 3D zu haben? Beziehungsweise, wenn du gerade gesagt hast, es wird in zweidimensionales CAD umgewandelt. Also CAD ist, ich habe es mal mit einem Ohr gehört, glaube ich, ein Standard in der Architektur. Und da muss man sagen, wenn es sowieso auf ein 2D-Format runtergebrochen wird, wieso ist dann die alte Technik nicht mehr so gut wie die 3D-Scan-Technik?
Bei der alten Technik ist halt das Problem, wie du schon sagtest, da geht halt ein Student oder 10 Studenten durch und die messen dann von Hand. Da sind Ungenauigkeiten, da sind Fehler drin und es werden halt nur die Daten aufgenommen, die man dann zu dem Zeitpunkt für relevant empfindet. Ein Laserscanner nimmt halt alle Daten auf. Scanne halt das gesamte Gebäude, habe Millionen Messpunkte, die ich alle miteinander kombinieren kann. Also von jedem Punkt zu jedem Punkt kann ich messen. Und somit habe ich ein umfangreiches eine Datenaufnahme von dem Gebäude, was halt händisch einfach nicht möglich ist zu erzeugen. Und in der Weiterverarbeitung ist auch das Problem, dass ein Gebäude ist halt dreidimensional. Und ein 2D-Plan kann halt schwierig Höhen oder verschiedene Abstände, Höhenabstände, vor allem alles, was in der dritten Dimension vorhanden ist, halt schwer oder unübersichtlich darstellen. Das ist zum einen das Problem der Verständlichkeit für Nicht-Architekten, also den Bauherr oder der Investor oder der später kauft. Und zum anderen ist halt auch das Problem, dass man halt viele Sachen einfach, bei alten Hallen beispielsweise Stahlkonstruktion, halt einfach nicht visualisiert und nicht berücksichtigt und dann später im Bau dann zu Problemen kommt und dadurch halt Bauprozesse einfach länger dauern und auch teurer werden. Und das kann man im Vorhinein einfach verhindern, indem man ein 3D-Modell hat, was 1:1 das Gebäude widerspiegelt, im Building Information Standard ist, um somit am Ende einfach zu sagen, okay, ich halte jetzt einfach das Budget und die Zeit auch ein, weil ich einfach vorher vernünftig geplant habe, in dem Raum, in dem das Gebäude auch wirklich ist.
Und diese Bestandsaufnahme, ist das dann die Grundlage für eine 3D-Visualisierung? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hattest ja gesagt, man nutzt es eventuell auch für Schulungszwecke oder dass man mit VR-Technik es begehbar machen kann. Das heißt, dieser erste Step, diese Bestandsaufnahme wird ja immer die Grundlage sein.
Genau, ja. Also wir differenzieren das aber so ein bisschen. Also wenn es jetzt wirklich um fotorealistische Umgebung geht, dann haben wir tatsächlich auch sowohl bei der Aufnahme als auch dann in der Verarbeitung ein bisschen anderen Workflow, weil wenn es jetzt rein um die genauen Messdaten im Architekturbereich geht, dann kommt es jetzt nicht darauf an, dass es fotorealistisch ist. Das heißt, den Aufwand vom fotorealistischen Scan, der kommt da gar nicht. Das ersparen wir dann quasi auch dem Kunden, dass er das dann mitzahlen muss, obwohl er es gar nicht braucht. Das heißt, der Workflow ist dann da ein anderer, weil wir, wenn wir für Architektur nachbauen, wird es immer ein bisschen abstrahiert, weil man immer auf Vektordaten baut und Architekten haben es halt gerne, wenn alles relativ gerade und alles seine entsprechenden Formate hat. Das ist das Schöne im visuellen Medienbereich, dass da geht es eher darum, dass es wirklich knackig fotorealistisch ist. Da muss jetzt eine Wand nicht die Wand mit dem und dem Hersteller und dem Format sein, sondern da reicht es auch, wenn die Wand quasi in der Tür drinsteckt und man das quasi alles zusammen verarbeiten kann. Deswegen ist es da arbeitstechnisch so ein bisschen unterschiedlich, aber dennoch sind wir auch in der Lage, quasi auf architektonischen Daten wiederum aufzubauen. Also das ist halt so das, was uns ausmacht, dass wir quasi sehr parallel, aber auch wieder interdisziplinär arbeiten können und auf quasi also sehr individuell auf Wünsche eingehen.
Jetzt waren wir an den Stellen sehr, sehr theoretisch. Gehen wir mal ins Eingemachte. Euch gibt es ja seit 2017. Habt ihr in den Bereichen schon Fälle umgesetzt, irgendwelche Referenzen, wo man das jetzt mal so ein bisschen mit Leben füllen kann, sagen kann, 3D-Bestandsaufnahme ist an dem und dem Punkt interessant gewesen oder haben wir gemacht, beziehungsweise eine Visualisierung einer realen Umgebung. Was habt ihr da schon für Cases umgesetzt?
Ich würde mal mit einem Beispiel aus dem Architekturbereich aufwarten. Ich hatte ja schon gesagt, schönes Ruhrgebiet. Wir haben im Landschaftspark Nord ein Gebäude eingescannt, das ist die Kraftzentrale. Und da ist halt das Problem, die Halle ist 1902 gebaut worden. Früher waren dort Maschinen drin, es wird Strom erzeugt. Mittlerweile ist es eine Veranstaltungshalle, ist halt relativ viel umgebaut. Pläne gab es mal, aber die gibt es dann jetzt nicht mehr. Und es wurden halt einfach Skizzen erstellt, um für Veranstalter denen irgendwas an die Hand zu geben, damit die ihre Veranstaltung planen können. Das Problem ist, dass diese Skizzen sich in einer Genauigkeit von plus minus 2 Meter befinden und es immer wieder zu Problemen kam, dass dann bei der fertigen Veranstaltung Fluchtwege nicht eingehalten wurden, Türen blockiert waren, auch Bühnenhöhen halt nicht passten, da halt dort auch eine Stahlkonstruktion und ein Kran unter der Decke hängen. Und da war einfach der Gedanke, okay, wir brauchen doch mal irgendwie eine Grundlage dafür, eine Grundlage, dass wir irgendwas besser planen können und besser mit den Veranstaltern arbeiten können. Und wir sind dort rein, haben die gesamte Halle von innen und außen eingescannt an 2 Tagen und daraus dann ein Architekturmodell gemacht, das so genutzt werden kann, dass der Veranstalter, also Landschaftspark Duisburg-Nord, wenn ein Veranstalter beispielsweise ein Konzert machen möchte und sagt, okay, gebt mir bitte irgendwelche Daten über die Halle, können die denen direkt das 3D-Modell geben, der Halle. Und der Veranstalter kann seine Bühnenaufbauten dort reinsetzen, kann schon Messestände aufbauen, alles, was er braucht, kann er virtuell im dreidimensionalen Modell aufbauen, kann Lichtsimulationen machen, kann zum Beispiel schauen, okay, mittags von welcher Seite strahlt die Sonne dort rein, wird sie auf meine Bühne strahlen, das heißt, ich muss die Fenster abhängen oder auch nicht, kann halt alles simulieren und kann dann, wenn er vor Ort wirklich die richtige Bühne und das richtige Setting aufbaut, kommen keine Probleme mehr. Also er hat dann dort vor Ort keine Überraschungen, keine bösen Überraschungen mehr.
Das ist natürlich ein sehr, sehr greifbares Beispiel, was man sich auch gut vorstellen kann. Und da hat man es an der Stelle mit Leben gefüllt. Ich spreche ja die ganze Zeit über Scannen. Ne? Also den Scanner zu Hause kennt ja jeder. Wenn ich so eine Riesenhalle scanne, kann ich mir das jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig vorstellen, wie das Equipment überhaupt aussieht, ne? Und wie so ein Scanner für eine Halle auszusehen hat. Könnt ihr das versuchen, bildlich zu veranschaulichen?
Ja, klar. Also der Scanner ist ein relativ kleines Gerät, wiegt um die 2,5 bis 3 Kilo, ist ja Handtaschengröße, wird auf ein Stativ geschraubt und muss man sich so vorstellen, dort wird ein Laserstrahl generiert, der quasi in die Umgebung, über einen Spiegel in die Umgebung geschossen wird. Und wenn dieser Laserstrahl auf eine Oberfläche trifft, wird der Strahl von dieser Oberfläche zurück zum Laserscanner reflektiert und anhand der Phasenverschiebung beziehungsweise der Laufzeit des Lichtes, des Laserstrahls, kann berechnet werden, okay, dieser Punkt, den ich jetzt gemessen habe, der ist 25,786 Meter entfernt. Das macht der Scanner aber 1 Million Mal. Muss man sich das vorstellen. Also er rotiert auf der horizontalen Achse auf dem Stativ und der Spiegel dreht sich nochmal. Das heißt, ein 360 Grad, quasi eine 360 Grad Sphäre rund um den Scanner wird halt ab.
Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Raum vorstelle, wird dieser Scanner mit Stativ in die Mitte gestellt, einmalig, muss auch nicht umgestellt werden und der ganze Raum wird abgescannt von oben bis unten.
Genau, also alles, was der Laser sieht, also was der Laserscanner sieht, nimmt er auf. Natürlich kann man dort, wenn man Wände dort drin hat oder Regale oder irgendwas drin stehen hat, ist es halt Bereiche der Verdeckung. Das heißt, im Raum, wo zum Beispiel eine Trennwand drin ist, muss ich von beiden Seiten der Wand einen Scan machen, um wirklich rundherum auch das ganze Modell zu kriegen. Aber eigentlich geht's, also so ein Scan dauert auch nur so an die 7 bis 8 Minuten, inklusive eines 360-Grad-Fotos. Also es geht auch recht schnell. Man kann wirklich große Umgebung, große Areale innerhalb kurzer Zeit digital vermessen.
Das war also sozusagen der erste Punkt, der ja sehr viel in die Richtung Architektur geht. Jetzt interessiert uns natürlich, oder mich und die Hörer, habt ihr euren Ursprung auch in Architektur? Habt ihr Architektur studiert oder wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
Ja, also tatsächlich haben wir grundsätzlich gar nichts mit dem Thema Architektur zu tun. Wir haben uns drei, also wir sind drei Gründer. Die Amanda, mit der zusammen haben wir gegründet und wir haben alle drei uns im Studium kennengelernt. Der Marc hat Medieninformatik studiert. Amanda und ich haben Medientechnik studiert und wir haben halt zusammen interdisziplinär Projekte an der Hochschule in Düsseldorf zusammen durchgeführt und haben dabei gemerkt, okay, klappt ganz gut mit der Zusammenarbeit und macht mega Spaß. Und dann hat Marc seine Bachelorarbeit mit dem Thema Laserscanning in Medienproduktion geschrieben und dabei halt besonders auf den Fotorealismus eingegangen. Okay, ist es möglich, reale Umgebung fotorealistisch wiederzugeben? Und das war eigentlich auch so unsere Grundidee, sage ich mal. Also die Grundidee war quasi im Bereich Film oder virtuelle Realität Realumgebungen fotorealistisch wiederzugeben und sie quasi für Filmproduktion oder Ähnliches zu verwenden. Der Bereich Architektur kam quasi im Laufe des Gründungsprozesses, sage ich mal, dazu. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir mit der Lean Startup Methode gegründet haben. Das heißt, wir haben erstmal klein angefangen, sind mit den Projekten gewachsen, die wir bekommen haben und haben aber immer so Prototypen entwickelt und sind dann damit rausgegangen auf den Markt und haben Kunden gefragt, ja, könnt ihr das gebrauchen, weil wir halt sehr begeistert waren von der Technologie, aber eigentlich gar nicht wussten, für wen können wir das machen. Und tatsächlich war es dann oft so, dass wir immer mehr Anfragen aus dem Bereich Architektur bekommen haben, weil da der Bedarf, also ich habe das eingangs ja gesagt mit diesem Building Information Model, das kommt jetzt relativ neu und stark in Deutschland. Und ja, da war halt der Bedarf sehr groß und wir haben immer mehr Anfragen bekommen, ja, von wegen, ja, hier, ich habe gehört, ihr macht auch 3D-Scan, könnt ihr nicht auch BIM machen, also Building Information Model. Aber am Anfang mussten wir uns auch erstmal reinarbeiten und gucken, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann kamen die Anfragen immer mehr und dann haben wir gedacht, okay, lass uns mal gucken, was wir da so machen können. Dann haben wir uns da reingearbeitet, haben uns dann auch Expertise aus dem Architekturbereich dazugeholt, weil wir wirklich da den Bedarf gesehen haben. Und jetzt sind wir halt so aufgestellt, dass wir auch architektonisches Wissen mit an Bord haben, um auch solche Projekte dann stemmen zu können.
Das heißt, Marc, die Abschlussarbeit bei dir war im Bereich Medien auch eher angelegt, wie der erste Gedanke war, über Filmproduktion oder worum ging es da? Und was mich natürlich interessiert, weil ich mir noch nicht vorstellen kann, in welcher Art und Weise könnte denn so ein 3D-Scan-Format für Filmproduktionen interessant sein?
Ja, da habe ich mich, wie du schon sagtest, während meiner wissenschaftlichen Vertiefung und während meiner Bachelorarbeit mit beschäftigt. Wie gesagt, eigentlich ist diese Laserscan-Technik eine Vermessungstechnik, die kommt aus dem Bereich der Vermesser, also im Bereich Architektur oder auch Archäologie. Und ich habe während meines Praxissemesters für eine Filmproduktionsfirma habe ich den ersten Kontakt dazu gehabt. Wir haben aus diesen Scan-Daten, also diese Punktwolken, diese Point Clouds, diese Milliarden Messpunkte visualisiert und daraus ein Musikvideo gemacht. Es war also eine völlige Entfremdung der Technik, aber ich fand das halt, also erstmal als Praktikant war ich dort sehr involviert, weil nicht viel Budget dafür da war und ich hatte halt Zeit und habe mich da halt mit der Technik auseinandergesetzt, wie man die Daten verarbeiten kann, wie man das visuell aufbereiten kann. Und das hat mir halt total Spaß gemacht, ich fand es interessant und ich dachte, okay, das hat Potenzial. Was kann man denn damit noch machen? Dann habe ich mich halt dort reingearbeitet in das Thema und gerade im Bereich von Hollywood wird Laserscan halt deutlich öfter in Filmproduktionen verwendet, einfach um Sets einzuscannen. Also zum einen einmal gebaute Sets einzuscannen oder gebaute, wenn man ein Schiff baut, dass man das halt auch digital hat, dann wird es eingescannt. Zum anderen um Umgebungen, wie zum Beispiel New York. New York wird quasi in jedem großen Hollywood-Film zerstört. Man kann es aber natürlich nicht in echt drehen. Man kann New York nicht einfach jedes Mal für jeden Film zerstören. Und braucht man aber 3D-Modelle, die möglichst authentisch aussehen. Und das wird halt alles über Laserscan realisiert. Das heißt, ich scanne eine Umgebung ein, baue mir daraus ein 3D-Modell, färbe es mit Fotos ein, habe dann quasi einen digitalen Zwilling, mit dem ich machen kann, was ich will. Und da habe ich halt mich mit der Arbeit drüber befasst und nach meiner Bachelorarbeit, wo ich das auch nochmal selber probiert habe, habe ich gedacht, okay, das kann doch auch hier in Deutschland funktionieren.
Das heißt, ich habe komischerweise natürlich direkt an die Zwillingstürme und aber auch an Titanic gedacht. Ich weiß nicht, ob es ein reales Schiff war, was danach gebaut wurde, aber im Endeffekt, wenn irgendwas gesprengt wird oder vernichtet wird, dann habe ich vorher diesen digitalen Zwilling gehabt und in der visuellen Realität wird das Ding gesprengt, aber eigentlich ist es natürlich noch da, beziehungsweise bei den Zwillingstüren könnte man sie nachbauen und das Ereignis nochmal nachspielen sozusagen. Ah, okay. Jetzt habe ich auch verstanden, was den Vorteil der realen Umgebung macht, weil es gibt ja bestimmt Punkte, wo ich denke, es gibt ja eine 360-Grad Videotechnik, wenn ich so Räume fotorealistisch darstelle. Als jemand, der jetzt nicht technisch in dem Detail drin ist wie ihr, würde ich sagen, wieso reicht denn an der einen oder anderen Stelle nicht einfach, dass ich mit einem 360-Grad-Video das visualisiere?
Ja, es ist für manche Zwecke ist es auch tatsächlich die bessere Lösung, natürlich. Das sehen wir auch so, aber wir verfolgen halt den Ansatz, dass es viel cooler ist im Prinzip, wenn ich einen realen Raum habe, den ich quasi digital oder virtuell auch genauso nutzen kann, wie er real ist. Wenn ich ein 360-Grad-Video habe, dann kann ich mich virtuell nicht bewegen. Ich bin immer an die Position der Kamera gebunden. Das heißt, ich stehe immer nur an einer Position. Mit der 3D-Scan-Technik, die wir verwenden, bilden wir wirklich ein digitales Abbild der Umgebung, in der ich mich auch komplett frei bewegen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich mir die virtuelle Realitätsbrille aufsetze im Prinzip, dann kann ich mich wirklich frei bewegen, kann den kompletten Raum erkunden. Und zusätzlich ist es halt schön, dass man mit 3D-digitalen Inhalten alles machen kann. Also man kann alles dazu erfinden, man kann Interaktivitäten dazu erfinden, man kann Schränke aufmachen, man kann Animationen füttern. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, die über ein schlichtes 30-Grad-Video hinausgehen. Und das ist das Coole, was wir einfach an der Thematik finden.
Das geht so ein bisschen wahrscheinlich in den Gaming-Charakter rein, weil man ja, wie du gesagt hast, nicht nur den Raum dann betreten kann, sondern auch Schubladen öffnet oder irgendwelche Handlungen darin vornehmen kann, als wenn ich in der wirklichen Realität wäre. Und dann schließt sich da wahrscheinlich auch der Kreis zu eurem dritten Punkt mit dem virtuellen Trainingsszenario. Ne? An welcher Stelle findet sowas Anwendung? Also wahrscheinlich bei Berufen, die sehr wahrscheinlich sehr gefährlich sind, damit beim Chemiker nicht die falschen Sachen zusammengegossen werden, sondern im Vorfeld das geprüft wird, beziehungsweise trainiert wird, bevor ich wirklich in der Realität die Sachen mache. Oder welche Anwendungsbeispiele gibt es an der Stelle?
Genau, also im Prinzip kann man es auf technische Risikozonen spezialisieren, also gerade so im Bereich Starkstrom oder wenn man mal Atomkraftwerk oder sowas denkt, also so Orte, wo es sehr, sehr schwierig ist, Ausbildung oder auch Mitarbeiterschulung durchzuführen, weil dafür erst mehrere Leute müssen da hinfahren, dann muss abgeschaltet werden für mehrere Stunden oder einen ganzen Tag, dann ist es trotzdem noch gefährlich, die ganzen Sachen durchzuführen, weil man erst irgendwelche Erdungen machen muss etc. Und da ist es halt mit unserer Technik ein enormer Vorteil, weil wir quasi einen digitalen Zwilling dieser Umgebung schaffen können. Das heißt, wir nehmen wirklich 1:1 die Umgebung auf, können wirklich im Submillimeterbereich scannen. Das heißt, auch kleine Werkzeuge oder Schaltkästen können wir aufnehmen. Und dann hat man quasi in digitalen Zwilling, setzt man sich die Brille auf und kann alles quasi durchführen, wie man es in der Realität auch machen würde, nur ohne diesen ganzen Aufwand und ohne das Risiko, dass irgendwas schief gehen könnte. Weil man kann theoretisch ja auch Ernstfallsimulationen machen. Das heißt, was wäre denn, wenn jetzt hier Gas austritt in der Leitung? Das ist ja in Realität auch schwer zu testen. Das heißt, das kann ich in der virtuellen Umgebung wieder alles durchführen und meine Mitarbeiter quasi auf einen Ernstfall vorbereiten, was sonst nur theoretisch der Fall wäre.
Ihr solltet mal mit Airbus und Co. reden. Die Flugsimulatoren, die sind doch so teuer. Da können sie ja eigentlich auch eine virtuelle Umgebung des Flugzeugs haben und dann können die Piloten mit der VR-Brille quasi fliegen üben.
Ja, die Flugsimulatoren waren ja, das sind quasi so die Vorreiter dieser Technik. Genau.
Wo wir bei Kunden sind, ne? Wie sieht's da aus? Seid ihr regional aufgestellt, national, international? Weil der Bedarf ist ja eigentlich über die Grenzen hinaus.
Genau, also wir sind eigentlich offen für alles. Wir haben jetzt erstmal für uns gesagt, am Anfang gucken wir, dass wir uns hier regional Namen machen. Das hat auch ganz gut funktioniert in Düsseldorf, hier im Ruhrgebiet. Gerade im Ruhrgebiet gibt es eine, Marc hat das ja eben schon gesagt, Industriekultur. Und hier ist sehr viel Bestand und tolle alte Orte, die man irgendwie begehbar machen kann. Nach und nach sind wir aber auch dran, national quasi uns erste Kontakte zu machen. Und wir waren jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch in Moskau auf so einer Kunst- und Kulturkonferenz. Da sind wir über die Wirtschaftsförderung Düsseldorf mitgenommen worden, was eine super tolle Sache war. Aber dadurch gibt es uns natürlich die Möglichkeit, dann auch erste internationale Kontakte zu machen. Dann kommt sowas aber auch, wenn man irgendwie auf großen Messen, wie wir jetzt letztes Jahr auf der Digility oder Expo Real in München waren, dann ist es selbstverständlich, dass man da auch wieder internationale Kontakte macht. Und wir sind schon dem offen gegenüber, auch internationale Projekte zu machen, haben uns jetzt aber akquisetechnisch am Anfang erstmal auf den regionalen Bereich konzentriert und gucken auch, dass wir jetzt aber auch Richtung Berlin oder sowas uns weiterentwickeln.
Weil vom Unternehmensnamen Pointreef ist ja, ich sag mal, ein Wort Neuschöpfung, gehe ich von aus, die eher international klingt. Wenn mein Schulenglisch jetzt nicht ganz so schlecht ist, Point Reef heißt sowas wie Punkt Riff. Vielleicht erklärt er, wie es zu dem Namen kam, beziehungsweise ob die Assoziation mit Riff und Punkt sehr wahrscheinlich für Laser da korrekt ist.
Ja, es ist, wie ich eben schon sagte, wir erzeugen halt durch die Laservermessung Punktwolken, sogenannte Point Clouds. Da kam halt schon der erste Begriff her, Points. Wir machen was mit Messpunkten. Wir wollen diesen Begriff Points irgendwie in den Namen integrieren. Und der zweite Teil ist das Riff, das Korallenriff, was kommt aus dem Medienbereich. Und wir wollen diesen VR- und Medienbereich auch noch für uns behalten weiter, nicht nur Architektur. Und da kann man halt sagen, Riff ist bunt, es lebt, es hat viele Facetten und auch das, was wir machen gerade im Medienbereich. Also quasi kann man sogar mittlerweile einfach auf diese zwei Bereiche, die wir haben, Punkt ist für die Architektur und das Reef für die kreative Arbeit, für die Medien. Und darum der Begriff Point Reef.
Jetzt habt ihr das Rad ja bestimmt nicht neu erfunden. Du hast in deiner Ausarbeitung ja gesagt, du hast das direkt mit Lasertechnik gemacht. Ihr habt die Chance gesehen, habt den Markt gesehen für die Architektur. Wie sieht's denn national mit dem Wettbewerb aus? Gibt's da große Wettbewerber oder seid ihr in einem Markt, wo man sagt, ihr seid ja eigentlich Vorreiter und so viele Wettbewerber gibt es mit einer ähnlichen oder gleichen Technik noch gar nicht?
Also das ist in Deutschland so, dass wir gerade im Architekturbereich schon Vorreiter sind, was uns teilweise auch ein bisschen im Weg steht, weil wir doch gefühlt ein bisschen der Zeit voraus sind hier. Diese Vermessungstechnik und auch, wie Robert schon sagte, dieses Building Information Model ist halt ein Thema, was hier so langsam aufkommt, wo sich aber viele nicht mit auseinandersetzen wollen im Architekturbereich und wir das halt zwar schon anbieten, aber es ist halt wirklich oft so, dass wir 3D-Modelle erstellen, die super aussehen, die detailgetreu sind und der Architekt möchte doch nur seine 2D-Pläne haben. Daher sind wir schon in den Bereichen Vorreiter. Wir merken, in den letzten Jahren kommt es immer mehr auf, dass auch Firmen sich halt mit dem Thema beschäftigen. Aber dieser gesamte Prozess zu sagen, okay, der Kunde kommt zu uns und sagt, ich habe dieses Gebäude und ich möchte am Ende diese Anwendung haben oder ein Architekturmodell oder ich möchte in Virtual Reality meinen Investoren zeigen, wie es denn später aussieht. Das bietet so keiner an. Also diesen kompletten Workflow vom Aufnehmen bis hin zu einer fertigen Applikation.
Das heißt, ein Architekt ist noch relativ analog, wie ich mir das von den Bauplänen früher vorstelle. Papier, was man 4-5 Mal ausklappen kann und dann den ganzen Tisch einnimmt. Und haben, sag ich mal, diese Trendwende zum Digitalen und auch zum 3D noch nicht gänzlich umgesetzt. Ist das ein Phänomen, was in Deutschland ist? Gibt es da Länder, die da weiter vorausdenken?
Ja, so ziemlich alle anderen denken da weiter vorausgefühlt. Also gerade in Europa, wie gesagt, wir waren in Moskau. Dort ist dieser Building Information Prozess halt selbstverständlich. Der Vorteil in diesem Prozess, was die Russen halt haben, ist, dass es nicht tausend verschiedene einzelne Gewerke gibt, die alle irgendwie an einem Gebäude zusammenarbeiten, sondern dass es meistens eine, zwei, drei große Firmen zusammen an so einem Projekt arbeiten. Das macht diesen Prozess auch einfacher. Wenn wir überlegen, wenn wir ein bisschen Richtung Skandinavien gucken oder auch die baltischen Länder, es ist bekannt, dass die im Thema Digitalisierung 10 bis 15 Jahre vor uns liegen und auch in diesen Themen Building Information Model. Das ist dort selbstverständlich. Auch der digitale Bauantrag, das ist dort einfach gang und gäbe und da denkt gar keiner mehr drüber nach, was das denn ist und warum wir das jetzt machen. Einfach, weil es schneller, einfacher und auch transparenter ist. Da sind wir halt doch.
Womit hängt das denn eurer Meinung nach zusammen? Sind die deutschen Architekten so alt und arbeiten deswegen wie vor 30 Jahren? Oder ist es ein Ausbildungsproblem, ne, dass man sagt, es wird vielleicht in dem Studium noch wie in der alten Lehre behandelt? Weil es ist ja dann komisch, wenn du sagst, wir sind da irgendwie eine Oase, die sehr wahrscheinlich noch 5 oder 10 Jahre zurück ist und andere Länder sind uns da schon weit voraus oder am Puls der Zeit.
Also das ist, glaube ich, gar nicht mit einer Baustelle zu erfassen. Es fängt an mit der Bildung. Also wir haben jetzt auch Werkstudenten aus Dortmund, die auch gesagt haben, die kamen zu uns und hatten noch nie was von Laserscan gehört, wo ich denke, okay, gerade an einer Hochschule oder an einer Universität sollte man ja eigentlich mit neuen Techniken umzugehen wissen. Oder das zumindest an die Hand bekommen. Und das andere ist aber tatsächlich auch, dass die Baubranche boomt. Die Architekten wissen momentan auch gar nicht, wohin mit ihrer Arbeit. Das ist auch immer das, was wir hören. Ja, warum sollen wir jetzt was ändern? Ich weiß jetzt schon nicht, wohin mit meiner Arbeit. Von daher ist es da jetzt aktuell so, dass sie sich nicht drum kümmern müssen. Es ist jetzt aber so, dass dieser Building Information Model Standard kommt, dass es halt auch eine politische Sache ist. Dass es verpflichten wird, dass ich glaube, für öffentliche Bauanträge ist jetzt ab 2020 soll es kommen. Also ich sage das jetzt so fragend, weil es sich immer wieder nach hinten verschiebt, auch so eine typisch deutsche Sache. Aber das heißt, die Architekten sind jetzt bald auch dazu verpflichtet. Und da sehen wir dann quasi auch unser Potenzial, dass es dann auch wirklich dann für uns vorangehen kann.
Das ist ein gutes Beispiel einfach, wenn man darüber nachdenkt, dass wir als einem Startup aus dem Medienbereich den Leuten ihre Technik erklären, die für die eigentlich gemacht ist und Projekte machen und uns dahin entwickeln, um wirklich dieser Branche zu helfen. Allein das sagt schon viel darüber aus, dass aus ihren eigenen Reihen halt sich da nichts entwickelt.
Was natürlich für euch super ist, ne? Ihr habt das Know-how schon und könnt es dann flächendeckend in Deutschland etablieren und habt da auf jeden Fall ja einen Wettbewerbsvorteil, weil ihr da einfach gefestigt seid. Ich hatte auf eurer Homepage gesehen, bei den Referenzen, dass da noch was steht von Düsseldorfer Marketing und Tourismus. Ich habe mir keinen Gedanken darüber gemacht, was Marketing und Tourismus mit euch gemacht hat, beziehungsweise ihr mit Marketing und Tourismus. Was steckt dahinter?
Das war eins unserer ersten Projekte in Düsseldorf. Das haben wir mit unserer Partnerfirma A4VR aus Düsseldorf gemacht, die uns da quasi mit ans Boot geholt hat, die uns auch sehr früh das Vertrauen geschenkt hat, glücklicherweise. Und da ging es drum, in Düsseldorf in der Nähe des Hauptbahnhofes gibt es eine ehemalige Fußgängerunterführung am Worringer Platz. Die wurde, ich glaube, in den 60er Jahren gebaut und dann 1994 geschlossen, weil die Drohnen-Obdachlosen-Szene sich da quasi nach unten genistet hat und sich die Bevölkerung sich nicht mehr nach unten getraut hat. Und bevor die das geschlossen haben, 1994, haben die aber nochmal gesagt, okay, wir öffnen das quasi mal für Street-Art-Künstler, die sich da komplett austoben können. Dann sind halt ein Wochenende regional und internationale Street-Art-Künstler da runtergegangen, haben sich dort verewigt. Danach wurde ein Deckel drauf gemacht und keiner ist mehr runtergekommen. Sehr skurrile Sache. Und seitdem war nochmal ein WDR-Team drin, die Rheinische Post war da unten und mal war eine Führung da drin und das war's. Und da ist jetzt einfach ein Schatz an Kunst, an moderner Kunst vorhanden und keiner kann es sehen. Und da hatte sich die Stadt Düsseldorf gedacht, wir müssen das irgendwie wieder zugänglich machen. Und dann kam halt die Idee eines virtuellen Museums im Prinzip auf. Das heißt, wir sind dann quasi da runtergegangen, 3 Tage waren wir da unten, sind mit unserem Equipment durch den Lüftungsschacht geklettert, haben das komplett gescannt, fotografiert und dann eine virtuelle Umgebung daraus geschaffen und dann mit unserer Partnerfirma zusammen eine Virtual Reality Anwendung entwickelt, wo wirklich der Nutzer sich die Brille aufsetzen kann und sich komplett frei in dieser Umgebung bewegen kann und quasi fühlt, als wäre er vor Ort. Das heißt, wir haben quasi einen realen Ort, der so nicht begehbar ist, wieder virtuell begehbar gemacht. Und genau das war jetzt das Projekt mit Düsseldorf Marketing und Tourismus.
Super interessante Story und sehr skurril. Ich weiß nicht, ob alle aus der Umgebung das kennen, aber wo kann ich mir denn jetzt diese 3D-Umgebung angucken? Ist das irgendwo in einem Museum integriert, dass ich das virtuell dann da anschauen kann? Ist das bei Marketing und Tourismus neben der Infotheke gibt es eine 3D-Brille und ich kann mir das Museum angucken oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also es war jetzt am Anfang, war es jetzt erstmal so ein bisschen auch für die Stadt quasi ein Demo-Projekt, so ja, virtuelle Realität und Stadt, gerade vor 2 Jahren war das halt auch für die so ein Pilotprojekt und dann war es auch 2 Wochen erstmal im Rathaus unten für jeden frei zugänglich ausgestellt. Das heißt, jeder konnte da mal reingucken und das wurde auch sehr gut angenommen. Und seitdem ist es so, dass die Stadt Düsseldorf das immer mal wieder irgendwie zu besonderen Events auch aufbaut und zeigt oder mal mit auf Messen nimmt. Und jetzt soll es dann irgendwann auch mal wahrscheinlich in einem Museum zu sehen sein als Festinstallation, dass man das dann wirklich auch als Düsseldorfer Kunstgeschichte quasi ausstellt.
Die Geschichte selber dahinter interessiert mich noch. Es wurde irgendwann mal zugemacht wegen der Drogenszene, sagtet ihr. Und dann 1974 oder sowas sagtest, aufgemacht und dann haben sich Street-Arts-Künstler verewigt. Aber kurz danach wurde es direkt wieder zugemauert. Also es war nur punktuell, dass die Street-Art-Künstler sich verewigt haben und dann wurde es wieder zugemacht, oder?
Nee, genau. Also ich glaube, in den 60er Jahren wurde die Unterführung eröffnet und 1994 wurde dann die Unterführung geschlossen. Und bevor die geschlossen worden ist, hat die Stadt Düsseldorf dann mal gesagt, okay, ihr machen es quasi nochmal auf. Oder ich weiß gar nicht, bevor die das geschlossen haben, haben die mal gesagt, hier, wir geben euch einen Platz, verewigt euch da nochmal und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich, wie es auch heutzutage ist, war das dadurch, dass es eine Untergrundlocation war, auch bevor die das gesagt haben, wurde es schon viel genutzt. Das ist nämlich auch so eine Sache, wir haben diese Anwendung auch noch gefüttert mit Interviews von einigen Künstlern, die da damals dann gesprayt haben. Die erzählen dann quasi auch, wie das damals dann war. Und ja, das halt damals noch nicht so modern war wie heutzutage und nicht so gern gesehen war, wenn man gesprayt hat. Und von daher war es quasi auch ein bisschen ein laufender Prozess.
Auch bestimmt spannend, 25 Jahre dann später, ne? Sonst ja wahrscheinlich überall illegal gesprüht, dann hatten sie einen Punkt, wo sie dann auf einmal legal sprühen konnten. Okay, 1994 war das dann. Jetzt seid ihr in dem Bereich Architektur und Industrie unterwegs. Und der letzte Punkt, der auf eurer Homepage zu sehen ist, ist digitale Rekonstruktion. Das heißt sehr wahrscheinlich Dinge, die bereits weggebombt wurden oder verfallen sind, können auch durch diese Technik virtuell wieder in die Realität oder in die virtuelle Realität zurückgeholt werden.
Ja, man muss das, also wir können halt nicht nur auf Basis von Scan-Daten 3D-Modelle machen. Da wir aus dem Bereich können, können wir natürlich auch aus dem Nichts 3D-Modelle machen. Und was der Gedanke dabei ist, einfach das Ganze zu kombinieren, zu sagen zum Beispiel, wir haben hier eine Burgruine, haben zum Beispiel in Düsseldorf-Kaiserswerth die Kaiserpfalz eingescannt, das ist halt so eine halbe Burg. Also da fehlt der größte Teil, aber man kann halt die Grundmauer noch erkennen, man hat halt eine Grundlage. Wenn man das einscannt und dann sagt, okay, jetzt habe ich meine Maße, ich weiß, wo was war, und auf diese echten Mauern, die noch da stehen, baue ich meine virtuellen Mauern drauf. Anhand von Fotos, wenn es halt nicht so lange her ist, oder anhand von Daten, die ich halt irgendwie habe, rekonstruiere ich diese Burgruine oder dieses alte Gebäude und kann das so wieder zum Leben erwecken und auch dann virtuell beispielsweise den Leuten wieder näher bringen, dass sie diese Burgruine halt nicht nur vor Ort gucken können, was da noch steht, sondern wie es mal aussah, wofür war es da, vielleicht eine Geschichte erleben, vielleicht ein bisschen spielerisch die Geschichte erleben zu können. Und das ist so der Sinn hinter dieser Rekonstruktion.
Genau so. Da geht es bei uns so ein bisschen ums Thema, dass man Geschichte bewahrt im Prinzip und das auf einer digitalen, virtuellen Ebene. Also dass jedes Gebäude, jedes Werkzeug verfällt ja im Laufe der Jahrzehnte und das ist einfach, wenn ich mir vorstelle, man hätte vor 200 Jahren so einen Scanner gehabt und hätte damals jede deutsche Stadt schon eingescannt und man hätte davon jetzt so ein Modell, wie wir jetzt die Möglichkeiten haben, fände ich das halt mega spannend, mega cool, jetzt nochmal durch Köln im 18. Jahrhundert wirklich zu laufen, wie es halt wirklich damals aussah oder sowas. Und das ist halt eine Möglichkeit, wo ich denke, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Techniken sowas zu digitalisieren und für die Nachwelt quasi zu archivieren. Und das sind sehr spannende Themen, die wir quasi als Vision auch so ein bisschen verfolgen.
Total super. Und vor allen Dingen diese Idee, alte, verfallene Burggebäude oder Städte in ihrem Ursprung wieder zu sehen, die gibt's ja schon immer. Ich war als Kind mit meinen Eltern in Italien und da gibt es ja Pompeji. Pompeji ist diese vom Vesuv verschüttete Stadt. Und da gab's ein Buch, wo diese alte oder die jetzige Ansicht ist und dann gab's immer eine Folie, die durchsichtig war und die hat man da drüber gelegt und dann sah man, wie das früher ausgesehen hat. Also da sieht man, wie das dann vor 20, 25 Jahren gemacht wurde und so hätte man ja wirklich in der 3D-Welt ja die Möglichkeit, also sozusagen fast durch Pompeji durchzugehen und alles so zu sehen, wie es früher war.
Man macht halt quasi diese Umgebung als nicht nur visuell zeigt man die, sondern man macht die auch emotional erlebbar. Man ist dort vor Ort, man kann sich umdrehen, man ist durch VR auch wirklich abgeschnitten von der reellen Welt, sondern kann sich komplett fallen lassen in dieser virtuellen Welt. Das bringt halt die Technik mit sich, diese Immersion und es ist halt ein anderes Gefühl, als wenn ich irgendein Buch was schaue und ein Bild sehe oder ich bin eigentlich drin und ich erlebe es. Und wenn man sich vorstellt, man baut Pompeji nach und dann erlebt man selber, was denn da passiert ist, dass dieser Vesuv ausgebrochen ist. Ist vielleicht ein bisschen strange,
und kann die Tür aufmachen.
Genau.
Ja, das ist echt super.
Wir haben das oft auf Messen, wenn Leute sich die Brille aufsetzen, auch im Worringer Platz sind, halt wirklich da Untergrund und wirklich das Gefühl haben, wow, ich bin vor Ort. Und dann die Brille danach absetzen und blinzeln und schauen und sagen, wow, hier bin ich ja und ich will wieder zurück in die virtuelle Welt, weil es dort so spannend und so intensiv auch ist.
Aber man merkt halt, ich komme ja nicht aus dem Bereich, ihr erzählt darüber, ich habe jetzt schon Airbus oder Boeing genannt, nach dem Motto, hey, müsste doch eigentlich bei Piloten in der Ausbildung funktionieren, dann über Rekonstruktion bei Pompeji, es gibt ja andere Gebäude, ne? Ich denke mir, wenn es das vor 20 Jahren schon gegeben hätte, ne, als die Frauenkirche in Dresden wieder aufgebaut wurde, das war ja auch nur noch eine Ruine, wo die Steine in irgendwelchen Regalen lagen, dann hätte man sich schon ein paar Jahre vorher, bevor das Ding überhaupt fertiggestellt wurde, anschauen können, wie die Kirche wieder aussieht und hätte sogar reingehen können. Und das ist natürlich hochgradig spannend und natürlich auch unheimlich zukunftsweisend, weil sich ja auch die gesamte Technik mit Sicherheit auch noch viel weiterentwickeln wird. Welche Anwendungsgebiete über, sag ich mal, Architektur und Industrie seht ihr denn jetzt im Allgemeinen, jetzt nicht vielleicht auf eure Company bezogen, aber ihr hättet ja zum Beispiel gesagt, Filmproduktion kann man machen, Straßenzüge, also welche Branche ist denn da für empfänglich?
Also da gibt es halt verschiedene Anwendungsbereiche, die man sich überlegen kann. Also der Grundgedanke ist ja quasi, dass ich irgendwas Echtes, was da was aufnehme und anderen Leuten beispielsweise zeigen kann. Das ist auch die Tourismusbranche zum Beispiel. Und zum Beispiel, also gerade in Düsseldorf ist halt die größte japanische Community außerhalb Japans. Und auch aus dem asiatischen Bereich kommen sehr viele Touristen halt nach Düsseldorf. Bevor man irgendwie so eine Reise plant, will man sich halt informieren, okay, was gibt's denn Interessantes, welche Stadt will ich denn besuchen, wenn ich mir vorher virtuell schon 2, 3 Sachen dort anschauen kann und so ein bisschen angefüttert werde mit so, hey, die Stadt ist toll, kann man das in der Tourismus- und Marketingbranche halt sehr gut nutzen. Das andere ist halt, diese ganzen digitalen Modelle dieser echten Umgebung kann ich natürlich auch anreichern, indem ich virtuelle Inhalte reinpacke, dass ich irgendwas visualisiere, was ich so nicht in echt visualisieren kann. Oder dass ich halt einfach auch, wo wir dann denken, an Spielumgebung, dass man einfach sagt, hey, ein historischer Ort, à la Escape Game oder einfach zu sagen, okay, ich muss da Rätsel lösen, ich kann auf spielerische Art und Weise eine historische Umgebung, also im Schulkontext auch, dass man halt Schülern irgendwelche Inhalte anders näher bringen kann als beispielsweise in langweiligen Büchern.
Das heißt, irgendwann brauche ich gar nicht mehr reisen, um die Orte zu sehen. Und ihr irgendwann leben wir doch in der Matrix, oder?
Das ist Ansichtssache, ja.
Ready Player One.
Ja.
Ich denke, so weit wird es nicht gehen.
Ich habe neulich auch von irgendwem gehört, der gesagt hatte, ja, ich muss jetzt da ja gar nicht mehr hinreisen. Ich habe das alles schon im Fernsehen gesehen. Also das, im Prinzip ist virtuelle Realität ja nur ein neues Medium wie Fernsehen. Damals war es da ähnlich. Und ich vertrete zum Beispiel die Ansicht, dass nur weil ich es jetzt virtuell sehe, will ich nicht mehr dahin. Das ist eher das Gegenteil. Nur, also wenn ich es quasi virtuell sehe, dann sagt mir das quasi, okay, ich will da jetzt auf jeden Fall in der Realität auch nochmal hin. Das, weil ich das dann irgendwie in der Realität auch nochmal erleben will. Und das, ja, das ist einfach ein spannendes Add-on, sage ich mal.
Ist so der nächste Punkt der, ja, Visualisierung, ne? Ich meine, Generationen vor uns konnten das auch nicht vorstellen, ne? Mein Opa kannte, als er jung war, noch keinen Fernseher, ne? Und die haben sich dann Max Schmeling im Radio angehört. Und als wenn dem einer erzählt hatte, du kannst das mal irgendwann sehen, dass der boxt, ne? Dann hat er gesagt, wie Max Schmeling an der Wand, ne? Wie soll denn das funktionieren? Ne? Also was man noch nicht kennt, das kann man sich natürlich auch mit dem jetzigen Wissen nicht vorstellen. Ne? Und ich glaube, dass wir irgendwann im TV-Zeitalter oder Virtual Reality, jetzt muss man immer noch eine Brille tragen, ist wirklich sehr wahrscheinlich zu Hause sitzt und hat annähernd das Erlebnis, als wenn man zum Beispiel im Fußballstadion sitzt, dass man wirklich nach rechts und links gucken kann, sich umgucken kann und das Stadion sieht und auch gleich das Live-Spiel, was da ist. Natürlich ist die Technik jetzt noch nicht so weit, aber ich glaube, dass wir da in Zukunft auch gar nicht mehr diese riesen Brillen tragen müssen, sondern ja vielleicht wie eine ganz normale Brille aufhaben müssen, damit wir dieses Erlebnis haben.
Das denke ich auch. Also momentan ist das halt auch noch eine Riesenbarriere. Das ist wie mit den 3D-Brillen für die Fernseher vor 10, 15 Jahren. Das hat ja dann auch gefloppt. Momentan ist halt auch, du musst dir immer noch so eine Riesenbrille anschaffen, am besten noch mit einem Gaming-PC dazu, dann bist du ein paar tausend Euro los und dann musst du dich auch abends erstmal da hinsetzen mit der Brille. Und das sind tatsächlich noch Barrieren, die es momentan für den Consumer-Bereich auch noch nicht so wirklich attraktiv machen. Aber da gibt es auch schon diverse Techniken. Also ich denke, früher oder später wird es dann auch Techniken geben, wo man dann auch über das direkt in die Pupille gelasert bekommt. Und das wird wahrscheinlich auch alles kommen.
Ja. Jetzt gehen wir mal an einen Schmerzpunkt. Ich weiß gar nicht, ob er da war. Aber ich habe mir eine Frage überlegt und habe mir gedacht, ob es innerhalb eines Projektes oder gab es ein Projekt, was euch ganz, ganz viele schlaflose Nächte bereitet hat, weil es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es geplant ist?
Also ziemlich jedes Projekt, was wir zum ersten Mal gemacht haben. Weil man, wenn man vorher plant und überlegt, was möglich ist, ja, das geht alles. Und dann steht man davor und denkt sich, verdammt, jetzt müssen wir es wirklich machen. Das heißt, wir dürfen es machen, aber oh mein Gott, was ist, wenn das dann doch nicht klappt? Wenn ich überlege, eins unserer ersten Projekte, auch im Landschaftspark Nord, da haben wir die Gebläsehalle eingescannt, die Gasreinigung Ost eingescannt. Es ging einfach nur darum, die von innen zu zeigen in einem Video und an dem Wochenende war das WDR mit dort und hat einen kleinen Bericht über uns gemacht. Dann waren wir dort, haben gescannt und erstmal war das Wetter grausam, es hat geregnet, es war filmisch eine Katastrophe, es war für uns vom Wetter eine Katastrophe und dann ist der Scanner kaputt gegangen. Ja, dann steht man da und sagt, okay, der Scanner ist defekt. Wir müssen halt gucken, dass wir einen neuen bekommen. Und das waren natürlich so Momente, wo man denkt, oh mein Gott, was, das ist Katastrophe. Aber wir haben wirklich eine Expertise mittlerweile gesammelt und wir hatten auch vorher halt schon so viel Vorwissen, um trotzdem solche Klippen zu umschiffen und auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht. Meistens waren die deshalb schlaflos, weil wir im Büro gearbeitet haben. Aber wir haben alle Projekte eigentlich zur Zufriedenheit des Kunden rumgebracht. Und als Startup ist es selbstverständlich, dass man mal das eine oder andere Wochenende durcharbeiten muss, dass man auch viel mehr da reinsteckt, als es vielleicht im Endeffekt wert wäre, weil man einfach gute Arbeit abliefern wollte. Und das ist für uns auch gerade am Anfang sehr wichtig gewesen. Es ist immer noch wichtig, dass es gute Arbeit ist. Mittlerweile ist es so, dass man vielleicht auch mal am Wochenende nach Hause kommt oder nicht bis nachts arbeiten muss, dass wir dann etabliert sind in dem, was wir machen. Aber wichtig ist das, was am Ende rauskommt. Und da stecken wir halt unser Herzblut rein. Und da ist es selbstverständlich, dass man halt auch vor Abgaben oder so immer ein bisschen Bammel hat, weil man nie weiß, oh Gott, was ist, wenn dem Kunden das nicht gefällt?
Und ihr arbeitet ja auch viel mit Daten. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Diplomarbeitsphase. Ich habe eher dreimal zwischengespeichert als zu wenig und noch auf einem anderen PC, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt der PC dann abschmiert, dann habe ich es nirgendwo cloudbasiert noch gespeichert. Das gab es damals zu meiner Zeit noch nicht, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, also habe das dann auf dem zweiten PC nochmal gespeichert. Und ich hatte mir nur gedacht, vielleicht gab es sowas, Datenmesspunkte, ne? Die werden ja dann sehr wahrscheinlich auch irgendwo auf einer SD-Karte oder so gespeichert, dass man sagt, oh, auf einmal war die SD-Karte kaputt, wir mussten nochmal scannen oder die Daten sind auf einmal weg gewesen oder was auch immer. Aber ja, wenn der Scanner natürlich schlapp macht, ist es irgendwas Ähnliches, so ja. Mist. Und dann muss man gucken, dass man eine Alternative sucht. Perfekt. 2017 seid ihr gestartet. Wie viele Leute seid ihr momentan?
Aktuell sind wir zu siebt. Also wir haben ja zu dritt gegründet. Jetzt mal den ersten Festangestellten und ansonsten auch Studenten, die noch mit uns bei uns arbeiten. Und sind jetzt aber auch drauf und dran, also noch mehr Mitarbeiter dann in Zukunft einzustellen, ja.
Dann hoffen wir mal, dass heute auch viele Architekten und Leute zugehört haben, die 3D-Visualisierung für sich erkannt haben. Gibt es denn schon spruchreife nächste Projekte oder darf man da noch nichts drüber erzählen?
Ja, das Thema Schulungsszenarien wird immer konkreter, dass wir da viel in Gesprächen sind. Im ersten Prototyp haben wir jetzt gemacht. Jetzt aber auch Richtung Chemiebranche haben wir viele Kontakte, wo man sagt, da machen Schulungsszenarien einfach wirklich, wirklich Sinn. Ja, im Architektur ist es halt Business as usual. Irgendjemand hat ein Gebäude und keine Pläne und kommt auf uns zu, beziehungsweise wir haben einen Vermesser, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat wirklich Vermesser ist, der scannt die Daten, gibt uns die Daten, wir machen nur die Weiterverarbeitung. Sonst.
Aber es ist schon lustig, ich habe das ja gerade nur so reingeworfen mit dem Chemiebereich, dass das so wirklich dann ein Anwendungspunkt ist, wo man sagt, okay, da wird wahrscheinlich, ich bin überhaupt gar kein Chemiker, aber mit irgendwelchen Säuren gearbeitet, wenn die dann mal umfallen oder zusammengegossen werden und die gehören eigentlich nicht zusammen, dann brennt sie wahrscheinlich das Labor und da kann man so Schulungsszenarien dann auf jeden Fall nutzen. Ansonsten habt ihr noch einen Appell an mögliche Kunden?
Also ich habe auf jeden Fall was. Also erstmal für uns ist sowieso immer das Ding, das, was wir machen. Es gibt immer eine super Rückmeldung und ja, das brauchen wir und das ist notwendig. Das Problem für uns ist immer, die Leute, den richtigen Leuten das zu zeigen oder den richtigen Leuten dran zu kommen, auch in der Chemiebranche, einfach da die Leute anzusprechen, die wirklich damit zu tun haben und auch verstehen, okay, das bringt mir einen Mehrwert. Weil das, was wir machen, ist halt nichts, was bekannt ist. Wie ein Tempotaschentuch, das weiß jeder, das, was es macht und was es einem hilft. Und nur das, was wir machen, bringt den Leuten einen Mehrwert. Aber keiner weiß, dass es möglich ist. Und gerade das Thema Digitalisierung würde ich appellieren, gerade an die Industrie, auch an den Mittelstand. Kümmert euch darum. Beschäftigt euch mit den Themen, setzt euch mit Startups aus der Branche zusammen. Macht die Ohren auf und hört denen einfach zu, was die so Cooles machen. Und dann geht nach Hause, schlaft eine Nacht drüber, überlegt, wie ihr das für euch nutzen könnt. Ihr könnt es für euch nutzen. Es bringt euch einen Mehrwert, es bringt euch wirklich nach vorne. Aber gebt diesen Startup vor allem auch da eine Chance. Und gebt denen vor allem eine Chance und macht mit denen Projekte. Und sagt nicht, ja, ist eine coole Idee, die ihr da habt, aber macht das erstmal mit jemand anderem. Und wenn es dann funktioniert, dann mache ich das auch mit euch. Ein bisschen mehr diesen
Da sind wir schon wieder beim typisch deutsch so gefühlten. Ne? Weil häufig ist es ja so, dass gerade Startups Startup geworden sind, weil sie was Innovatives, Neues haben. Und da bin ich absolut bei dir, dass man sagt, die Etablierten, also bleiben wir da bei den Architekten, wenn die sagen, ja, ich mal dir einen 2D-Plan, dann sage ich, ja gut, das ist alte Schule und ihr seid ja innovativ und sagt, ja, wir können es auch in 3D machen, wir können es begehbar machen, ne? Also viel, viel detaillierter. Und es ist häufig natürlich auch so bei Entscheidern in Unternehmen, das habe ich auch in vielen Bereichen schon festgestellt, den nächsten Innovationsschritt zu machen, ist manchmal ganz, ganz schwierig, weil die sagen, ja, funktioniert. Wir haben dann einen bestehenden Prozess, funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist oder typisch Mensch ist. Veränderungen sind erstmal komisch. Ne? Also es ist egal, was verändert wird, ob es damals die Oberfläche von Instagram war oder von eBay. Als sie verändert wurde, haben alle geschrien, dachte man, Blödsinn, finde mich überhaupt nicht zurecht, ne? Geht wieder so zum alten Look zurück. Dass es definitiv besser war, weil Leute daran gearbeitet haben und haben gesagt, wie kann ich irgendeinen Bereich noch optimieren, ist klar. Nur die Wahrnehmung ist halt noch nicht da. Und manchmal glaube ich, wie du gesagt hast, Marc, sich damit zu beschäftigen, den Mehrwert zu finden und dann auch die ersten möglichen Schritte zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt diesen nächsten Innovationsschritt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ja, da müssen alle, die neue Dinge auf den Weg bringen, auf jeden Fall Überzeugungsarbeit leisten. Und da appelliere ich auch an alle Entscheider in Unternehmen, dass die da offene Ohren haben und nicht das machen, was sie schon seit 20 Jahren machen. Und dann sind wir vielleicht auch im Architekturbereich bald so weit wie andere Länder in Europa. Hervorragend.
Einfach mal Pionierarbeit leisten.
Ja, absolut. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Es ist auch häufig so, auch in meinem Bereich, dass du Entscheider und Leute relativ einfach davon überzeugen kannst, dass das, was du ihnen bietest, ein absoluter Mehrwert ist. Häufig ist es aber so, dass es in eurem Bereich ja auch noch nicht so viele Erfahrungswerte gibt von anderen. Also nehmen wir die Chemiebranche, ne, dass sie sagen, ja, welche Erfahrungswerte haben denn andere Chemieunternehmen damit gemacht? Und sagt, ja, ihr seid eigentlich First Mover. Ne? Also ihr seid die, die die Innovation voran. Und das ist bei vielen häufig so, dass sie sagen, da hätte ich gerne lieber vorher Erfahrungswerte. Dann machen wir es erstmal so weiter, wie wir es immer gemacht haben. Das erinnert mich leider Gottes immer so ein bisschen an die Sparkassenwerbung, dass wir sagen, bevor wir was Neues machen, wir machen das mit den Fähnchen. Und da wünsche ich mir auch ja mehr, dass Leute eine Chance wahrnehmen, weil ich will das Wort Gefahr vermeiden, weil es ja überhaupt keine Gefahr ist, sondern wenn sie es dann umsetzen, dann wird ihnen nämlich auf die Schulter geklopft und wird gesagt, hey, cool, was ihr da gemacht habt. Und dann kommen die ganzen anderen Leute, die nachhin. Und immer das Unternehmen, was das erste ist, ist eigentlich auch das, was am erfolgreichsten ist. Ich glaube, das war ein mega gutes Schlusswort. Ich auch, ja. Ich danke euch für euer Erscheinen und vor allen Dingen für den echt spannenden Einblick in euer Unternehmen und die schönen Geschichten über die Anwendungsgebiete. Also ich werde mal gucken, ob ich irgendwo die Möglichkeit gehe, dieses Museum, was zugemauert ist in Düsseldorf, dann mal virtuell zu begehen. Und wünsche euch auf jeden Fall in der Zukunft ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr weiter wachst. Und danke nochmal für das Gastsein hier in dem Podcast.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Hat uns auch total Spaß gemacht. Ja. Und vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ich hoffe, auch den Hörern da draußen haben wir ein bisschen das näher gebracht, was Cooles möglich ist.